Wir wollen doch gerade still werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das unfassbare Vorrecht, dass wir wieder dürfen hier versammelt sein in deinem Namen, damit wir können, ja, dein Wort hören, damit wir können dein Wort aufnehmen und uns verändern. Herr, ja, es ist alles so wahr, was wir schon gehört haben bis jetzt, was wir gesungen haben. Alles, was sich lohnt, darauf herzuschaffen, darauf herzuleben, bist du allein. Dein Name, deine Herrlichkeit, deine Schönheit. Und unsere Augen sind oft so gehalten von all dem, was uns umgibt, von unserem Reichtum, von unserem Wohlstand, von dem bequemen Leben, das wir haben. Herr, du weisst um die Not. Du weisst um die Tatsache, dass das wie Dornen und Tischeln sind für unser geistliches Leben, das immer wieder versuchen zu ersticken. Und so wollen wir heute Morgen dich bitten, Herr, sei du mächtig und gross und gegenwärtig unter uns. Mach du uns klein, mach du mich ganz klein und wird du gross, Herr Jesus, dein Wort. Und oh Herr, wir haben so gesungen und auch dort, wo der Andi gelesen hat, steht es nachher weiter noch, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und alles andere wird vergehen, was nicht deinem Willen entspricht. Herr, du durchforschst unsere Herzen. Prüf du es jedes. Jedes von uns kann im nächsten Moment, in der Ewigkeit, auf der anderen Seite vom Todesgraben stehen. Und dann ist die Zeit der Möglichkeiten vorbei. Dann geht es nur noch darum, vor deinem Richterstuhl zu erscheinen. O Herr, hilf du uns, dass wir mit ganzer Überzeugung und ganzer Herzenshaltung dir nachfolgen. Amen. Wir haben ja das letzte Mal noch vor Kanada noch kurz begonnen mit der Auslegung des zweiten Korintherbriefes, nachdem wir uns doch eine ganze Zeit lang mit dem ersten Brief beschäftigt haben, gemerkt haben, was für ein wichtiger Brief es ist, wie wichtig diese Lehren und diese Themen sind in diesem Brief, gerade für unsere Zeit, weil unsere Zeit derjenigen der Korinther so überaus stark gleicht. Korinth, das eine Stadt der Verdorbenheit war, des Verdrehens von allem, was richtig ist, des Hochhaltens von dem, was falsch ist, als das Richtige. Und genau in dieser Zeit sind wir wieder angelangt. Nicht nur in einer Stadt, aber global und weltweit. Und darum hat gerade dieser Brief so viel uns zu sagen. Ja, das ganze Wort Gottes natürlich. Wir möchten weiterfahren heute. Ich lese aus Übergang den Vers 2. Da steht, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben das angeschaut, was es bedeutet, Gnade und Friede von Gott. Wenn Friede und Gnade mit uns sind, wenn diese Wesenszüge Gottes mit uns sind, dann haben wir gesehen, können wir auch in den extremsten Lebenssituationen, in den schwierigsten Umständen in Christus bestehen und überwinden. Warum? Eben wegen dem, was Gnade ist. Und was ist denn Gnade? Es ist schlussendlich nichts anderes als die Person des Herrn Jesus Christus selber. Das umfassende Heil Gottes. Und was ist der Friede von Gott? Auch da wieder. Es ist schlussendlich nichts anderes als die Person des Herrn Jesus Christus. Epheser 2,14 sagt, denn er ist unser Friede. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Paulus schildert nun im kommenden Abschnitt eine Situation, er wird es nur antönen. Aber wir werden sehen, Paulus schildert uns eine seiner extremsten Situationen in seinem Leben, der extremsten Bedrängnis von außen. Und von diesem durchgetragen werden und überwinden in so einer Situation, darüber handelt der nächste Abschnitt, Verse 3 bis 11. Ich lese den Text. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, in dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um unsretwillen. Ich möchte hier beginnen mit den Versen 8 bis 10 und nicht bei Vers 3. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist. So leitet er diesen Abschnitt ein und das ist das eigentliche erste Thema in diesem Brief, das er aufgreift und das dann auch zu diesem herrlichen Teil über den Tröster Gott und Jesus Christus führt. Wir wissen ja, Paulus war in Ephesus eine lange Zeit, etwa 3 Jahre, auf seiner dritten Missionsreise. Und er hat aus Ephesus auch den ersten Korintherbrief geschrieben. Als er Ephesus verließ, reiste er über Nordgriechenland, um sie wieder zu besuchen, aber hat vorher den zweiten Korintherbrief geschrieben, weil so ein gespanntes Verhältnis mit den Korinthern bestand. Und hier an diesem Punkt stehen wir und jetzt schreibt er noch einmal darüber, was er in Ephesus erlebt hat. 5 Formulierungen finden wir hier von ihm über eine Extremsituation in seinem Leben. Übermäßig schwer beschreibt er sie. Über unser Vermögen hinaus. Wir verzweifelten selbst am Leben. Und den nächsten Punkt könnten wir etwa so formulieren: Wir realisierten innerlich, dass jetzt der Tod kommt. Wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Wir realisierten, jetzt kann fast nichts mehr anderes kommen als der Tod. Und dann noch im Vers 10 diese Formulierung: Er hat uns aus solch großer Todesgefahr gerettet. Griechisch heißt es eigentlich wirklich: Er hat uns aus einem solch großen oder schweren Tod errettet. Interessant ist ja hier, dass die eigentliche Begebenheit, um was handelt es sich denn? Was war denn die Bedrängnis, über die Paulus schreibt? Diese eigentliche Begebenheit wird von ihm höchstens ganz knapp angetönt. Wir lesen in der Apostelgeschichte 19, als er eben in Ephesus war, über diesen großen Aufstand, den es da gab, mit diesem Schmied, der plötzlich verschiedene Handwerker aufwiegelte gegen Paulus, weil er einen neuen Glauben predigte. Und sie hatten weniger Kunden in ihrem Geschäft, das Tempel, kleine Tempel, Götzenbilder herstellte für die Göttin Diana. Und das gab einen großen Aufstand. Und sie zerrten Leute, die sich bekehrt hatten, hervor und brachten sie in das Theater. Und die Jünger, und Paulus wollte auch gehen und sich stellen, und die Jünger haben ihn gehalten. Nein, Paulus, sicher gehe du nicht in die Nähe des Theaters in Ephesus. Und dann konnte der Aufstand beruhigt werden, und bald darauf ist wahrscheinlich Paulus dann auch abgereist aus Ephesus. Kann es dieser Aufstand sein, der Paulus meint? Ich bin überzeugt, nein. Nein, diese Beschreibung von ihm und das, was wir lesen in Apostelgeschichte, dass er gar nicht sich unter die Menge mischen konnte, das kann nicht sein, dass er darüber schreibt. Es muss ein anderes Ereignis gewesen sein, dort in Kleinasien, in Ephesus, worüber uns die Schrift erstaunlicherweise nichts oder praktisch nichts schreibt. Außer, ihr erinnert euch vielleicht im 1. Korinther 15 an diese kurze Bemerkung dort im Vers 32, wo es ja um die Auferstehung geht und Paulus darlegt, wie mit absoluter Sicherheit wir auferstehen werden, dass es eine Auferstehung gibt, dass das das Zentrum unseres Glaubens und unserer Hoffnung ist. Und da schreibt er in 1. Korinther 15, 32, wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, könnten wir dann sagen. Es ist erstaunlich, dass viele Ausleger nicht wissen, was sie mit dieser Aussage machen sollen. Über den Kampf des Paulus in Ephesus mit den wilden Tieren. Es gibt einige, die gehen so weit und vergeistlichen das und sagen, er meint das nur symbolisch mit wilden Tieren. Nein, das glaube ich nicht. Ich bin tief überzeugt, dass Paulus genau diese Situation hier anspricht, am Anfang des 2. Korintherbriefes. Und ich bin überzeugt, dass Paulus tatsächlich in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft hat. Ephesus war eine der größten römischen Städte des Römischen Reiches, eine der größten Städte zur damaligen Zeit in Hochblüte. Es hatte viele römische Vergnügungstempel und es hatte ein riesiges Theater. Wir können das heute noch anschauen gehen. Es steht noch die Ruinen davon. Dieses Theater, Halbrundtheater, es ist nicht ein Amphitheater, ein ganz rundes, sondern ein Halbrundtheater mit den ansteigenden Sitzreihen. Und wir wissen genau, was die Römer darin am liebsten sahen. Sie haben ja aus aller Welt exotische Tiere gesammelt, vor allem Raubtiere, und hielten sie in den Theatern, um Menschen, Verurteilte oder Gladiatoren und so weiter, mit diesen Tieren, die sie vorher hungern ließen, kämpfen zu sehen. Und das ist genau die Situation, die Paulus hier beschreibt. Wir können sehr wohl annehmen, dass Paulus es wirklich meint, dass er in Ephesus wilden Tieren vorgeworfen wurde. Und durch Gottes Eingreifen daraus errettet worden ist. Stellen wir uns das vor, als Mensch so in einer Arena diesen Tieren gegenüberzustehen. Da können wir dann nicht nachvollziehen, diese Formulierungen, die wir vorher gelesen hatten. Am Leben verzweifelt, innerlich schon sich ganz auf den Tod eingestellt. Und dann von Gott aus einem so schweren Tod errettet werden. Nicht von diesen wilden Tieren bei lebendigem Leibe zerrissen zu werden. Was sagen uns diese Umstände, wie die Bibel darüber berichtet? Warum berichtet Paulus oder die Apostelgeschichte nicht in aller Breite darüber, über ein solches Ereignis? Was würde heute passieren, wenn etwas Ähnliches geschehen würde? Wie würde das in die Breite geschlagen von der christlichen Welt? Und dieser Mann, der so dem Tod entkommen ist durch Gottes Eingreifen, wäre über Nacht ein riesengroßer Star. Nicht so das wahre Wort Gottes. Nicht so Paulus der Kleine. Das hätte nichts mit dem Wesen Jesu Christi zu tun. Und ich bin überzeugt, das ist der Grund, dass wir dieses Ereignis nicht näher geschildert bekommen im Wort. Aber wenn wir aufmerksam sind, können wir nachvollziehen, was passiert ist. Wenn wir diese starken Worte wahrnehmen, mit denen Paulus hier das beschreibt und seine Errettung. Und jetzt fahren wir weiter bei Vers 3. Wir verstehen jetzt den Ausdruck des Paulus, des Lobes über Gottes Barmherzigkeit und über den wahren tiefen Trost durch Gottes Eingreifen. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Was ist ein Hauptmerkmal des Wesens Gottes? Wenn wir diesen Vers lesen, ein Hauptmerkmal seines Wesens. Es ist das, dass er ein Vater ist. Ein Vater. Von ihm, von Gott selber, sollen wir lernen, was es heißt, Vater zu sein. Weil die Schrift fordert uns dazu auf, seine Nachahmer zu werden. Epheser 5,1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Er ist der Vater aller Vaterschaft. Und von ihm können wir lernen, was es heißt, damit auch wir ein solches Wesen bekommen durch die Gnade Jesu Christi. Und er ist der Vater der Erbarmungen, der Vater der Barmherzigkeit. Das griechische Wort steht hier in der Mehrzahl. Vater aller Erbarmungen, aller echter Barmherzigkeit und ebenso der Gott alles Trostes. Weil wir nun seine geliebten Kinder sind und unter dieser Barmherzigkeit Gottes stehen, darum sollen wir auch etwas tun. Sozusagen als Erwiderung seiner Liebe und aus Dankbarkeit dürfen wir für Gott immer wieder ein Opfer bringen. Aus Liebe zu ihm, aus Dankbarkeit. Sollen wir immer wieder ein Opfer bringen? Und was denkt ihr, was ist dieses Opfer? Zu was fordert uns die Schrift auf? Ja, genau, wir selber Wo? Römer 12, Vers 1. Ihr nun, meine geliebten Brüder, anbetracht der Erbarmungen Gottes, genau diesen Erbarmungen hier, ermahne ich euch, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges, heiliges Opfer. Das sei euer wirklicher oder vernünftiger Gottesdienst. Und dieses lebendige Opfer, also unseren Leib, sollen wir auch ganz neu bekleiden. Das wollen wir lesen in Kolosser 3, Vers 12. Wie wir ihn anziehen sollen, diesen Leib, der ein lebendiges Opfer für Gott darstellt. So zieht's nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Was sollen wir da anziehen? Wie kann es anders sein? Beim Vater, beim Gott alles Trostes, beim Vater der Erbarmungen. Herzliches Erbarmen sollen wir anziehen. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Oder wir denken, wie der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt hat in Lukas 6, 36, seid barmherzig, wie eben Menschen barmherzig sein können. Nein, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Im Matthäus-Evangelium sagt er es so, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir merken, das Wort Gottes meint es ernst mit der Aufforderung, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Gott alles Trostes. Was heißt das, wenn er Gott alles Trostes ist? Es heißt, jeder echte, wirkliche, hilfreiche Trost kommt von Gott. Nur er kann wahren Trost geben. Dieses Wort Trost oder dann das Verb trösten kommt jetzt hier in diesen Versen 3 bis 7 zehnmal vor. Zehnmal erwähnt Paulus dieses Wort. Und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, was echter Trost ist, was denn gemeint ist mit diesem Trost. Das griechische Wort Paraklesis heißt einerseits eben Trost, Ermunterung, aber auch Ermahnung, erstaunlicherweise. Trost, Ermunterung, Ermahnung. Und das soll uns eine tiefe Wahrheit aufzeigen. Gottes Trost ist nicht eine Bestätigung des Sünders in seiner Sünde. Es ist auch nicht eine Zustimmung zum Eigenwillen des Menschen, zum Stolz und zu seiner Unbeugsamkeit. Dass Gott einfach darüber tröstet und wir uns darin bestätigt fühlen können. Nein, göttlicher Trost ist viel wertvoller. Er führt in die Ewigkeit. Göttlicher Trost ist liebende Erziehung oder tröstende Ermunterung, aber auch tröstende Ermahnung. Wie das griechische Wort das ausdrückt. Sein Trost orientiert sich nicht an dem, was der zu Tröstende gerne hören will. Wenn wir uns hineinversetzen, wenn wir Trost nötig haben, nach was für Trost gelüstet es uns dann? Sehr oft nach dem, was wir eben einfach gerade schnell hören möchten. Sondern sein Trost orientiert sich an der biblischen Wahrheit und an der Person Jesu Christi. Weil nur das wird andauern bis in die Ewigkeit. Gottes Trost ist immer ein langfristiger Trost. Nicht wie bei uns, wo wir so schnell einen oberflächlichen, nur kurz wirkenden Trost möchten oder weitergeben. Sein Trost führt immer bis in die Ewigkeit. Dann lesen wir Vers 4. Dieser Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Auch das Wort trösten, parakaleo, griechisch, bedeutet sowohl trösten wie ermuntern und ermahnen. Daneben bedeutet es auch noch bitten und flehen, parakaleo. Wenn wir dem Herrn Jesus in dieser Welt, in der wir leben, in dieser finsten, von Satan beherrschten Welt nachfolgen, so werden wir unausweichlich viel Bedrängnis und Leiden erleben. Es ist gar nicht anders möglich. Wir sind ein Fremdkörper in dieser von Satan beherrschten Welt, als Kinder Gottes. Ein völlig unpassender Fremdkörper. Wir werden unausweichlich viel Bedrängnis und Leid zu erdulden haben. Aber, und das will uns dieser Abschnitt sagen, wir haben einen Tröster, der mächtiger ist als alles andere in diesem Kosmos. Unser Tröster, derjenige, der uns tröstet in diesen Bedrängnissen, in denen wir alle stehen hier. Es ist der allmächtige Gott selber. Und wir werden noch sehen, es ist sein Sohn, Jesus Christus selber. Und es ist sein Geist, der Tröster, der Parakletos. Wieder das gleiche Wort. Der dreieinige Gott persönlich ist derjenige, der uns tröstet in unserer Situation hier. Und so wollen und sollen auch wir selbst zu Tröstern werden. Nach Gottes Vorbild eben echten biblischen Trost weitergeben. Ermunternde Ermahnung weitergeben. Ermahnung und Ermunterung, die eben auch in schwierigen Situationen und Nöten wirklich weiterhilft. Und nicht nur schnell irgendwo das Empfinden und die Seele befriedigt. Trost, der den Blick von der Not selber wegholt und auf Jesus und auf die Ewigkeit richtet. Das ist das, was biblischer Trost tut. Er gibt dem Getrösteten einen Blick für die Ewigkeit, ein Bewusstsein um die Ewigkeit, eine Ewigkeitsperspektive. Echter Trost bringt nicht eine schnelle und kurzfristige Lösung für das Problem, das jetzt gerade besteht und das eigentlich nur oft nur ein Symptom darstellt. Das ist nicht der biblische Trost, sondern göttlicher Trost bietet Hilfe an für das da zugrunde liegende Problem. Dort ist der echte Trost ausgerichtet dorthin. Und es gibt ja leider sehr viele Menschen, die Trost und Hilfe nicht für ihr Grundproblem wollen. Sie fordern oberflächlichen Trost für ihr Fleisch, ihren verletzten Stolz. Gott wird nie auf diese Weise trösten. Und wir sollen es auch nicht tun, weil wir den anderen sonst in seinem Eigenwillen und Stolz noch bestätigen. Genau das Gegenteil sollten wir tun. Ihm das Grundproblem aufdecken und bekannt machen mit dem Tröster allen Trostes. Vers 5. Und wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, So fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. In Vers 4 sind wir den vielen Bedrängnissen begegnet, die wir als Gläubige erleben werden, erleben müssen. Bedrängnis, ein griechisches Wort, das oft gebraucht wird im Neuen Testament. Klipsis heißt das, Bedrängnis, Drangsal, Trübsal wird es oft übersetzt. Und jetzt aber spricht Paulus von den Leiden des Christus. Wir wissen, der Herr Jesus hat sehr viel gelitten in dieser Welt, bis er schlussendlich auch einen überaus schweren Tod erleiden musste, um unseretwillen. Und in einem gewissen Sinn muss er, Christus, noch weiter leiden, jetzt. In welcher Form? In Form seines Leibes, nämlich wir, seine wahre Gemeinde, weil wir ja Leib des Christus sind. Und so sagt Paulus, die Leiden des Christus ergießen sich reichlich über uns. Aber ebenso reichlich fließt auch durch Christus der Trost. Gott ist der Tröster, Christus ist der Tröster und der Heilige Geist ist der Tröster. Es gibt tatsächlich keine ergreifendere Zuwendung, die wir als Menschen erleben können, als von Christus getröstet zu werden. Es ist tatsächlich ein starker Trost, wie Hebräer 6, 18 das ausdrückt. Ein starker Trost. Und nur deshalb konnte Paulus so viel Leid und Bedrängnis durchstehen, nicht nur durchstehen, sich darin freuen. Das verstehen wir ja wirklich fast nicht. Sich darin noch freuen. Aber er drückt es so aus, wenn wir in Kolosser 1, 24 das lesen. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Wie Christus selber, so muss auch sein Leib leiden in dieser Welt. Das ist eine klar verständliche Lehre des Neuen Testamentes. Einfach verständliche Lehre. Aber in unserem Herzen schon viel weniger einfach zu verstehen und aufzunehmen. Weil wir oft nicht die Ewigkeitsperspektive haben. Weil wir nicht mit diesen Augen das betrachten, wie ein Paulus das betrachten konnte. Dass er sogar sagen konnte, ich freue mich in den Leiden. Weil, auch wenn sie reichlich fließen, ebenso reichlich fließt der Trost Christi. Und was dann nachher noch kommt, das wollen wir auch noch hören. Ich frage mich persönlich einfach, bin ich bereit, mitzuleiden, mich selbst, meine Bedürfnisse zu verleugnen und das Kreuz zu tragen, um Christi willen, für meinen Heiland. Bin ich bereit dazu? Andreas hat es gesagt, Gott erzieht uns, er beschneidet uns, genauso weit, wie wir das zulassen. Ich kann dir sagen, auch wenn du ein echtes Kind Gottes bist, der Herr Jesus wird dich nicht zwingen, dein Kreuz zu tragen. Er kennt keinen Zwang in diesen Dingen. Aber er fordert uns auf dazu, uns selber zu verleugnen und unser Kreuz auf uns zu nehmen täglich. Bin ich bereit dazu? Wenn wir uns selber schonen, wenn wir unser Leben erhalten wollen, unser Recht erhalten wollen, unsere Bedürfnisse, unseren guten Ruf, unsere Karriere, so werden wir diesen starken Trost des Herrn nicht erfahren. Wir wollen zwei, drei Beispiele aus der Schrift noch anschauen. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Barnabas und Paulus, sie kamen zu den Christen in die Gemeinde in Antiochia und dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, Parakaleo, das gleiche Wort, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Es ist einfach eine biblische Tatsache. Es ist so. Auch 2. Timotheus 3, Vers 12 sagt Paulus dasselbe dem Timotheus. Uns alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Puh, was für eine Aussage. Alle, die gottesfürchtig leben wollen. Willst du gottesfürchtig leben? Oder willst du gottlos leben? Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Willst du gottesfürchtig leben? Paulus sagt, alle, die das wollen, werden Verfolgung erleiden. Oder im Römerbrief, Römer 8, Vers 12, Römer 8, Vers 17, Entschuldigung, lesen wir, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Christus hat gelitten. Sein Erlösungswerk ist vollkommen und für alle Zeit abgeschlossen. Aber das heißt nicht, dass wir seine Kinder, die immer noch in dieser verworfenen, verdorbenen Welt sind, nicht mit ihm leiden müssen. Es wäre ein Betrug, wenn das Wort Gottes uns das nicht offenbaren würde. Der Herr Jesus ist ehrlich. Es gibt uns die ganze Wahrheit. Wer mein Jünger sein will, der folge mir, wenn mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Er ist offen und ehrlich mit uns. Aber alle diese Leiden für Christus, Bedrängnis und Verfolgung, stehen in keinem Verhältnis mit dem, was nachher kommt. Und darüber spricht Paulus noch viel mehr als über die Leiden, über die Bedrängnisse. Und das ist jetzt der wichtige Punkt, den wir mitnehmen wollen. Wir können hier gleich in Römer 8 weiterlesen. Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Nicht ins Gewicht fallen wird all das, was Paulus erlebt hat. Stellt euch das vor. Denken wir an die Situation von Paulus in der Arena, den wilden Tieren vorgeworfen. Es wird nicht ins Gewicht fallen. Im Vergleich zu dem, was Paulus einmal erleben wird, sehen wird, genießen wird in der Herrlichkeit. In 2. Korinther 4, einige Seiten weiter hinten, formuliert er das auch noch auf eine andere Weise. 2. Korinther 4, 17. Denn unsere Bedrängnis, die schnell und vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Paulus, wie kannst du das so formulieren? Nach dem, was du erlebt hast. Unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, im Vergleich zu dem, was nachher kommt. Wir lesen Vers 6 und 7. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Die Bedrängnis von Paulus hat dazu geführt, dass Menschen zum Glauben kamen, dass sie gerettet wurden. Und Paulus ließ sich von Gott in große Schwachheit und Abhängigkeit führen, so dass er den Korinthern sagen konnte, mit zitternden Knien sozusagen, habe ich euch Christus, den Gekreuzigten, gepredigt, damit Gottes Kraft durch ihn wirken konnte. Es war nötig, dass er sich in diese Schwachheit führen ließ. Nur das war die Bedingung, damit Gottes Kraft wirken konnte. Wir lesen doch das noch einmal kurz im 1. Korinther 2, Vers 2 bis 4. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. O Herr, schenke du, dass wir so dein Wort verkündigen. In Erweisung des Geistes und der Kraft. Und diese seine Schwachheit, seine Bedrängnis hat dazu geführt, dass er die Korinther trösten konnte und ermutigen, dieselben Leiden standhaft zu erdulden und die Freude des göttlichen Trostes zu erleben. Wie wir das auch in Apostelgeschichte am Anfang lesen, als die Apostel misshandelt, ins Gefängnis geworfen wurden. Und dann heißt es zum Abschluss davon, und sie freuten sich, dass sie die gewürdigt wurden, die Schmach des Christus zu tragen. Was für Menschen, was für eine Kraft Gottes, die Menschen so verändern kann. Könnte es sein, dass auch ich, dass auch du, dass wir so verändert werden könnten durch das Wort Gottes, durch die Kraft Gottes, dass wir einmal, wenn wir in ähnlichen Situationen sein werden, auch das erfahren dürfen, diesen Trost, diese Freude, gewürdigt geworden zu sein, die Schmach des Christus zu tragen. Wenn wir bereit sind, hier auf dieser Erde für Christus zu leiden und seine Schmach zu tragen, so werden wir hier auf dieser Erde überfließend getröstet und durchgetragen werden. Und dort bei ihm verherrlicht mit einer ewigen und über alle Maßen gewichtigen Herrlichkeit. Lohnt sich das? Lohnt es sich, seinen Leib als lebendiges Opfer hinzugeben, sich selbst zu verleugnen und das eigene Kreuz täglich auf sich zu nehmen, dieses Hinrichtungsinstrument, und sein Leben zu verlieren für den Herrn Jesus Christus. Wir könnten vielleicht noch die Gegenfrage stellen. Haben wir überhaupt eine Vorstellung von dem, was eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit ist? Bei Gott, dem Schöpfer dieses Universums, beim Vater aller Vaterschaft, bei unserem verherrlichten Herrn und Heiland, haben wir auch nur den blassesten Hauch eine Vorstellung, wie diese Herrlichkeit sein wird. Liebe Geschwister, liebe Teenager und jungen Leute, die ihr das Leben noch vor euch habt, überlegt es euch gut. Überlegen wir es uns gut. Und machen wir es wie Paulus. Eifern wir ihm nach. Die Kosten, die wir dabei bezahlen, fallen nicht einmal ins Gewicht. Das sagt uns die Schrift. Fallen nicht einmal ins Gewicht. So lesen wir zum Schluss noch den letzten Vers unseres Abschnittes, Vers 11. Ich lese aus dem Zusammenhang noch Vers 10 dazu noch einmal. Er hat uns denn aus einem solch schweren Tod gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch fernerhin retten wird. Aus solchen schwierigen Situationen, meint Paulus. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde, um unseretwillen. Es ist so wichtig, dass wir realisieren den Stellenwert der Fürbitte. Fürbitte ist Priesterdienst im Haus Gottes. Und das ist unsere allererste Aufgabe als Gemeinde. Allererst, es gibt keine höhere Aufgabe, da bin ich tief überzeugt, als den Priesterdienst treu auszuführen im Tempel Gottes. Wir als Gemeinde, als einzelne lebendige Menschen und lebendigen Steinen, wir sind der Tempel Gottes, wo er wohnt. Und darin ist der Dienst an ihm zu vollbringen. Und einer der wichtigsten Elemente davon ist die Fürbitte. Und wir können gerade in diesem Thema wieder von Paulus so viel lernen. Wie unablässig er doch für die Gemeinden gefleht hat, für einzelne Gläubige gebetet hat. Ohne Unterlass, Tag und Nacht, wenn ich euer Gedenke in meinen Gebeten. Und wir können deshalb so viel von ihm lernen, weil er oft darüber spricht und auch sagt, was er dann genau gebetet hat. Damit wir herausfinden, was ist denn die biblische was sollen wir betonen in unseren Gebeten? Um was geht es denn in der Fürbitte? Für was hat er gebetet, der Paulus? Für Bewahrung vor Bedrängnis und Schwierigkeiten? Ja, das auch. Für gutes Reisen? Auch. Dass sich viele Menschen bekehren? Ja, ganz sicher auch. Aber wenn wir alle Gebete des Paulus zusammennehmen im Neuen Testament, dann sehen wir, dass er ganz überwiegend für andere Gläubige gebetet hat. Für andere Gläubige und auch um Gebet für sich selber. So wie wir hier das Beispiel sehen, Fürbitte und Dank für seine Errettung aus dem Tod, für Bewahrung. Aber wir wollen noch einige Stellen ansehen, die zeigen, was immer sein Hauptfokus war, auch wenn er für sich um Gebet erbittet hat von den Gemeinden. Zum Beispiel in Epheser 6. Vers 18 bis 20. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Paulus saß im Gefängnis, als er das schrieb. Und er bittet die Gemeinde in Ephesus, betet doch für mich, dass ich nicht mehr im Gefängnis sein muss, dass mir Recht gegeben wird, wo ich zu Unrecht behandelt werde. Nein, betet doch für mich, dass das Wort frei, mit Freimütigkeit gepredigt werden kann. Und das ist sein absoluter Hauptfokus. Das ist die Betonung, die er immer wieder legt. Kolosser 4, Vers 2. Kolosser 4, 2 bis 4. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin. Damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. 2. Thessalonicher 3, Vers 1 und 2. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch, und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Die Prioritäten des Paulus kommen klar ans Licht, wenn wir diese Stellen lesen. Er hatte eine Priorität. Beten wir für die Verkündigung des Wortes Gottes. Er ruft nicht in erster Linie zur Fürbitte für Ungläubige auf, dass sie zum Glauben kommen. Das muss uns auch auffallen. Sondern eben für die Verkündigung des Wortes, für Vollmacht, für offene Türen für das Wort Gottes. Warum? Weil er wusste, dass das Wort nötig war, das Wort gepredigt in der Vollmacht Jesu Christi nötig war, um Menschen zur Sündenerkenntnis zu führen, zur Buße und zur Wiedergeburt. Und wir sollten uns daran ein Beispiel nehmen. Die Wortverkündigung und die Verkündiger brauchen ganz dringend die Fürbitte, weil sie können die Arbeit nicht alleine machen, dass das Wort in der Kraft Gottes verkündigt wird und Glauben bewirkt. Sei es jetzt bei Ungläubigen oder in seiner Gemeinde. Glauben bewirkt. Wie beten wir darum, dass der Glaube in unserer Mitte wächst? Und ihr wisst mittlerweile, was wir unter Glauben biblisch gesehen zu verstehen haben. Biblischer Glaube bedeutet, sich ganz Gott unterwerfen. Sich in allem ihm unterwerfen. In allem an seinem Wort festhalten, in allem ihm Recht geben. Das ist biblischer Glaube. Und wenn das weiter wachsen darf in unserer Mitte, dann kann der Herr unser kleines, schwaches Gefäß brauchen, um Menschen zu erreichen, um auch die vielen, vielen verführten Gläubigen und Christen in unseren Tagen einige noch zu erreichen und wie brennende Scheiter aus dem Feuer zu reißen, wie Judas das formuliert. Der Herr möge uns Gnade geben dazu. Wer sich an der Fürbitte beteiligt, wird auch teilhaben können an der Freude und Dankbarkeit für Gottes Wirken. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Amen.